KandidatInnen-Check zur OB-Wahl am 4. Juli 2021. Jonas Taxis und Seelwank Müller quetschen die 7 KandidatInnen aus und ergründen die Essenz der jeweiligen Programme. Zu hören sind die Interviews entweder wochentags vom 24.06. bis zum 2.07. jeweils 12 Uhr live im Radio und auf Twitch oder auf unserer Homepage unter störfunk.de zum Nachhören.
Willkommen zum OB-Kandidat-Innencheck hier im Störmelder mit Jonas und Seel am Mikrofon. Heute haben wir Sarah Holzer zu Gast. Hallo.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sie sind 39 Jahre alt, in Stuttgart geboren, verheiratet, Betriebswirtin und Wirtschaftsfachwirtin. Als Vertriebsangestellte haben Sie auch in mehreren Firmen in Herrenberg gearbeitet. Momentan haben Sie in Herrenberg einen Fachhandel für nachhaltige Produkte sowie Seifen oder auch Kräutertees. Teilzeit arbeiten Sie momentan noch bei 4 Motors GmbH in Reutlingen. Mit 3 Kindern wohnen Sie in Herrenberg. Dort sind Sie im Stadtrat und sind auch stellvertretende Vorsitzende der SPD. Ganz kurz, waren jetzt viele Infos, war das alles richtig?
Ja, es war alles richtig.
Sehr gut. Wieso sind Sie in der Politik? Gab es da ein spezielles Ereignis, das Sie politisiert hat?
Also ein spezielles Ereignis, das mich politisiert hat, gab es tatsächlich nicht. Es ist eher im Rahmen meiner ersten Schwangerschaft war das ein Thema, das mich einfach bewegt hat. Was habe ich bisher von der Gesellschaft bekommen? Wie kann ich mich in die Gesellschaft einbringen? So einfach mal mit grundsätzlichen Themen befasst. Ich war schon immer politisch und das war aber so einfach eine Phase, wo ich gemerkt habe, ich möchte auch der Gesellschaft was zurückgeben und habe mich dann sehr intensiv einfach mit dem Thema Politik auseinandergesetzt. Und in Herrenberg standen die Kommunalwahlen an und habe ich gesagt, ich bin eh so ein Kind der Kommunalpolitik. Kommunalpolitische Themen haben mich schon immer seit Kindesbeinen an interessiert und habe ich gesagt, das Das möchte ich machen, hier möchte ich mich gesellschaftlich einbringen.
Sie haben im Moment 2 Jobs. Wie funktioniert das jetzt auch mit dem Wahlkampf gleichzeitig?
Also es funktioniert sehr gut. Ich bin sehr organisiert und sehr strukturiert. Das heißt natürlich, für mich ist es normal, eine 60-Stunden-Woche zu haben. Und in meinem Unternehmen habe ich meine Mitarbeiterin, die jetzt eben die Hauptaufgaben und Verantwortung mit übernehmen. Und auf der anderen Seite, der Arbeitgeber ist sehr kulant und steht dem eben offen gegenüber, dass ich hier sein kann.
Wie kamen Sie dazu, sich als OB-Kandidatin aufzustellen?
Seit ich kommunalpolitisch aktiv bin oder umso aktiver ich wurde, umso mehr habe ich gemerkt, dass es mir zum einen wahnsinnig Spaß macht, in der Kommune zu gestalten und zum anderen eben auch das Thema, dass ich mir vorstellen kann, irgendwann auch ein Amt wie Oberbürgermeisterin zu übernehmen. Das ist ein Prozess gewesen. Und ich habe das auch im Bekanntenkreis, also ich kenne sehr viele Oberbürgermeister und Bürgermeister auch, ich bin da auch aktiv in einem Verein und die wussten, dass es da auch so den Wunsch gibt und ich hatte in der Vergangenheit durchaus auch Anfragen von Kommunen, ob ich da nicht kandidieren würde. Ich habe immer gesagt, nein, ich kandidiere nur dort, wo ich auch eine Leidenschaft für den Ort habe oder die Stadt habe und wo ich eine Verbindung auch zu habe. Ansonsten, ist für mich nicht, ich brauche da eine emotionale Verbindung auch.
Wir haben jetzt hier, wir machen gerade jetzt kurz das Fenster zu, weil draußen doch irgendwie Nebengeräusche sind. Eine Sekunde, aber ich frage Sie dann als nächstes Mal, wie kamen Sie dann speziell auf Schwäbisch Hall? Also warum haben Sie sich dann in Schwäbisch Hall beworben?
Genau, also zu Schwäbisch Hall habe ich diese Leidenschaft und diese emotionale Verbindung. Ich habe in Künzelsau studiert. Von, glaube 2003 bis 2006 in etwa und war sehr viel in Schwäbisch Hall und habe eben während dem Studium Schwäbisch Hall schätzen und tatsächlich auch lieben gelernt. Also die offene Art, die Willkommenskultur auch. Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt, das kulturelle Angebot ja sehr einmalig und wäre auch gerne beruflich dann hier geblieben, habe dann aber meinen Mann kennengelernt und bin wegen meinem Mann nach Herrenberg gezogen. Und habe aber Schwäbisch Hall nie aus den Augen verloren und war eben auch durch mein politisches Engagement auch immer mit einem Ohr ganz dicht dran, was hier so geschieht.
Der amtierende OB Hermann Josef Pellgrim hat auch gegenüber von SAA TV gesagt, es geht in Schwäbisch Hall ganz viel um Verwaltung und Management, einfach weil auch sehr viele Firmen mit der Stadt zusammenhängen. Wie sind Sie dafür qualifiziert?
Ja, das ist vollkommen richtig. Also man hat zum einen diesen großen Verwaltungsbereich mit über 700 Mitarbeitern. Da muss man sich nicht nur auskennen, was es bedeutet, eine Verwaltung inhaltlich zu führen und auch die Verwaltungsstrukturen kennen. Also die kenne ich durchaus, da habe ich die Basics durch eben meine Tätigkeit in der Kommunalpolitik. Die sind da. Und auf der anderen Seite ist es ein Unternehmen, das ich zu führen habe. Ich habe Mitarbeiter, die ich führen muss. Das heißt, Mitarbeiterführung spielt eine sehr zentrale Rolle. Und es gibt eben die ganzen Gesellschaften, Beteiligungsgesellschaften wie die Stadtwerke, die man eben auch mit betreuen muss. Und da bringe ich einfach unheimlich viel Wissen. Zum einen, ich bin Betriebswirtin und Wirtschaftsfachwirtin. Das heißt, per se kenne ich mich da sehr gut aus. In meinem Lebenslauf habe ich auch sehr viele Stationen, die mich eben auch befähigen, diese Unternehmen gut begleiten und führen zu können. Eben auch, was die Zahlen angeht. Also ich lese lieber eine Bilanz wie einen Roman. Also man tut mir einen Gefallen, wenn man mir ein Buch schenken möchte, dann gerne Bilanzen. Da gehe ich drin auf. Das macht mir Spaß. Und das verstehe ich auch. Also Zahlen sind durchaus meine Welt.
Gibt es Aufgaben, die ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin hat, bei denen sie wissen, dass sie da besonders viel Spaß dran hätten, auf die sie sich freuen oder auch welche, auf die sie keine Lust hätten?
Also auf was ich mich definitiv freue, ist das Mitarbeiter führen und das Gestalten gemeinsam mit den Mitarbeitern und auch mit dem Gemeinderat. Einfach dieses der Stadtgesellschaft was zurückgeben, die Lebensqualität zu erhalten und auch zu fördern, gemeinsam eben mit den relevanten Akteuren, egal ob es jetzt der Gemeinderat ist oder auch der Handel, mit dem man zusammen gestalterisch aktiv sein kann. Also da auf die Kommunikation und das Miteinander mit der Bürgerschaft freue ich mich auch sehr. Also das ist was, wo ich mich richtig drauf freue, auch das Thema bürgernah zu sein. Also ich hatte über 20 Teilorts- und Stadtteilgespräche. Und da einfach auch die Nähe zu haben und zu verstehen, was vor Ort die Menschen bewegt und was sie eben brauchen, dass es gut bleibt oder auch besser wird an anderer Stelle. Ob es was gibt, wo ich nicht so gern mache oder fällt mir jetzt spontan nichts ein.
Sie haben schon gesagt, Sie haben normalerweise eine 60-Stunden-Woche. Da bleibt auch nicht mehr so viel Freizeit, aber was machen Sie in Ihrer Freizeit gerne?
In meiner Freizeit haben unsere Kinder die absolute Prio. Also das ist auch dieses Thema Qualitätszeit. Also wenn ich dann zu Hause bin oder wenn ich Zeit mit den Kindern verbringe, dann verbringe ich die Zeit auch mit unseren Kindern. Und da machen wir ganz viel. Unsere Kinder haben natürlich auch Hobbys. Das heißt, die Kinder begleiten zu ihren, also überwiegend Sport ist es bei uns momentan, zu den Sportveranstaltungen, auch zum Training. Unsere große, die hat ein recht intensives Hobby, die reitet und sie voltigiert, also zwei Hobbys. Das auch noch recht erfolgreich, das heißt, sie trainiert nicht am Ort. Wir müssen eben dann doch auch 45 Minuten bis an die Trainingsstätte fahren. Das will alles organisiert sein. Und da verbringen wir auch Zeit miteinander und wir sind eine sehr diskussionsfreudige Familie. Das heißt, wir nutzen dann auch die Zeit, um auch politisch miteinander zu sprechen. Das ist mir auch ganz wichtig, dass die Kinder ganz früh an politische Themen auch rangeführt werden und auch verstehen, was denn da geschieht.
Sie haben uns auch ein Liedstück mitgebracht. Was hören wir denn jetzt?
Wir hören jetzt von Julia Engelmann das Lied Stille Poeten.
Sarah Holzer, OB-Kandidatin, ist heute zu Gast im Mittagsmagazin. Gleich geht's weiter.
Es gibt laute Redner, es gibt laute Dichter, Autoren und Sänger, so viele Propheten, die Zuspruch suchen. Und dann gibt es auch noch stille Poeten.
Ihr hört Radio Störfunk mit dem Mittagsmagazin, 17 Minuten nach 12. Heute zu Gast OB-Kandidatin Sarah Holzer. Wo sehen Sie denn, was Mobilität angeht, so die größten Änderungsbedarf in Hall?
Dass alle Mobilitätsteilnehmer gleichberechtigt betrachtet werden. Also nicht nur das Auto im Fokus steht, sondern auch das Fahrrad, der ÖPNV und die Fußgänger auch betrachtet werden. Und das gemeinschaftlich, dass die Flächen gleichberechtigt aufgeteilt werden.
Konkret, was würde sich dann ändern in Hall?
Sehr gute Frage. Also ich habe das an vielen Stellen schon stark betont. Ich würde ein integriertes Gesamtmobilitätskonzept entwickeln lassen. Das hört sich sehr groß und komplex an und das ist es auch. Und da geht es eben darum, die Fragestellung zu beantworten, welcher Verkehrsteilnehmer bekommt denn wie viel Raum in der auch Stadtfläche, in der Stadtentwicklung, auch mit Blick auf die Zukunft. Und wie wird der Raum aufgeteilt? Dann klar, wenn man auf den Radverkehr schaut, dann muss die Frage beantwortet werden, wie kann hier ein Radwegenetz funktionieren, also wirklich ein verbundenes Netz, wo sind die Lückenschlüsse, wo können wir Durchgängigkeit schaffen und wo können wir auch direkte Wegeverbindungen schaffen, auch von Teilort zu Teilort. Also das ist auch ein Thema, das mir immer wieder jetzt in den Gesprächen begegnet ist, dieses, wir wollen nicht nur von außen nach Hall reinkommen oder von Hall nach außerhalb kommen, sondern wir wollen auch untereinander vernetzt sein. Und wenn man da Wege anbietet, dann denke ich, können wir eben auch einige vom Auto eben aufs Fahrrad bringen, weil es morgens auch attraktiv ist, zu seinem Arbeitgeber auf direktem Weg mit dem Fahrrad zu fahren, wieder zurückzukommen. Um umgekehrt, oder nicht umgekehrt, ergänzend beim ÖPNV auch zu sagen, das Fahrrad kann mitgenommen werden. Also ich komme zu meinem Arbeitgeber morgens mit dem Fahrrad, es war ein langer Tag, ich kann mein Fahrrad aber im ÖPNV dann mitnehmen und habe da auch direkte Wegeverbindung. Also da muss auch dieses ÖPNV-Netz mal ganz genau angeschaut werden oder auch wie es ergänzt werden kann. Da gibt es Möglichkeiten des Bürgerbusses, der eben mit kleinen Transportern fährt, das ehrenamtlich gestemmt wird, wo man eben auch die Randzeiten abdecken kann, wo wenig los ist oder gerade am Wochenende abends auch in die Teilorte rausfährt. Da gibt es wunderbare Vorzeigemodelle in Baden-Württemberg. Das ist was ich mir hier ergänzend vorstellen kann. Und das wird alles gemeinschaftlich gedacht. Wie kann das denn miteinander funktionieren? Also wie so ein Uhrwerk. Man hat den Stundenzeiger, den Minutenzeiger, den Sekundenzeiger. Und wie muss das aufeinander justiert sein, dass die Uhr nachher auch funktioniert?
Sie selbst wohnen in Herrenberg. Wie sind Sie denn jetzt heute nach Hall gekommen?
Ja, ich bin mit dem Auto da und ich habe es schon bitter bereut, weil ich deutlich länger gebraucht habe, wie wenn ich ein Fahrrad hier hätte.
Wie würden Sie das machen, falls Sie Oberbürgermeisterin dann wären? Würden Sie umziehen oder pendeln?
Ich dachte gerade mit dem Auto und dem Fahrrad. Nein, wir würden definitiv nicht pendeln. Das ist auch was, was ich immer sage. Also ich wohne momentan ja hier vor Ort. Ich habe mir eine Ferienwohnung genommen, weil ich auch sage, ich kann nicht über Nachhaltigkeit, über Mobilitätswende sprechen. Und dann pendel ich für alle Termine zwischen Herrenberg und Schwäbisch Hall hin und her. Das ist für mich nicht nur sinnfrei, das ist ja alles andere als realitätsnah. Wir würden hierher ziehen, das auch besprochen. Also wir haben, bevor ich außerhalb der Familie mit jemand über die Idee der Kandidatur gesprochen habe, haben wir erst zu Hause darüber geredet mit den Kindern, was bedeutet das, was kommt da auf uns zu. Und es wäre dann eben auch der Umzug, der auf uns zukommt und das ist für die Kinder und meinen Mann absolut in Ordnung.
Wir sprechen gleich weiter hier im Kandidatinnen-Check. Und zwar geht's gleich um Wohnen in Schwäbisch Hall. Zuerst aber eine kleine Musikpause.
Da stören wir damit dem OB-KandidatInnen-Check. Am Mikrofon sind Jonas und Zähl und heute zu Gast haben wir Sarah Holzer. Die Mietpreise sind in Schwäbisch Hall in letzter Zeit wie eigentlich überall in Deutschland ziemlich gestiegen. Wie haben Sie die vor, damit umzugehen?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Das ist ein Thema, das, glaube ich, alle bewegt, die Mietraum suchen. Da ist es an der Verwaltung dran oder da ist die Verwaltung gefordert, mit den Gesellschaften, die sie ja auch hat, einfach Wohnraum zu schaffen und auch einfach entsprechend preisig anzubieten. Auf der anderen Seite, es ist ein Element. Ich denke, das viel stärkere Element sollte sein, dass man die baut, auch motiviert, dass sie Mietwohnraum zur Verfügung stellen. Das ist schon mal so ein Punkt, weil viele sagen, ich verkaufe das dann als Eigentumswohnung weiter, aber zu sagen, nee, es muss als Mietwohnraum auch im Markt zur Verfügung stehen und dann auch im Bau schon so zu bauen, dass die Baupreise an sich gar nicht so hoch sind. Also genossenschaftliches Bauen, auch dieses Unterstützen, wenn sich private Initiativen zusammentun und gemeinschaftlich bauen, da hat man durchaus auch mal einen Preisvorteil, also in der Gesamtsumme, weil man ja nachher dann die Rendite nicht braucht. Und da auch viel mehr zu unterstützen, zu fördern, nicht mal unbedingt finanziell, sondern auch, was das gerade bei Eigeninitiativen angeht, dass die Stadtverwaltung unterstützt, was braucht es denn dafür alles? Wie sieht es mit dem Baurecht aus? Welche Genehmigungen brauche ich? Welche Zusammenschlüsse muss ich machen, dass ich überhaupt als Privatperson genossenschaftlich bauen kann? Da stelle ich mir eben vor, dass es ein Servicebüro Bauen gibt, das eben auch so eine Beratungsstelle dann nachher hat. Und dann auch unterstützt, wie das auch mit Bezuschussungen aussieht, wenn man mietgeförderten Wohnraum dann anbieten möchte. Einfach, dass man da auch so einen ganz festen, klaren Ansprechpartner hat, der einen unterstützt.
Also Sie, wenn Sie Oberbürgermeisterin werden, wird dieses Büro eingerichtet, für, um die Bürger dahingehend zu unterstützen. Wie sieht denn das aus mit dem Wachstum der Stadt? Sie haben es gerade schon angesprochen, man braucht auch neuen Wohnraum, die Stadt wächst ja auch. Mhm. In welche Richtung? Also wird Schwäbisch Hall in die Fläche wachsen oder mehr in die Höhe oder Wohnraumverdichtung in der Innenstadt? Wie sieht das da aus?
Also ich sag's mal, es ist ein sowohl als auch. Also ich habe so den Ansatz, nicht entweder oder, das ist grundsätzlich mein Ansatz, sondern sowohl als auch. Man muss wirklich genau hinschauen. Also es ist viel, viel Fläche, die jetzt in Planung ist, wo Wohnraum entstehen wird. Das ist so. Und für alle weiteren Flächen, die entstehen können, ist mir erstmal wichtig, dass man eine Form von Baulückenmanagement und Leerstandsmanagement macht, dass man wirklich eine schlagkräftige oder eine aussagekräftige Basis hat, wo man auch schauen kann, wo können wir denn nachverdichten auch zum Beispiel, oder wie schaut es mit der Innenortentwicklung aus, haben wir hier Potenziale, und das ist ein sehr intensives und mühseliges Geschäft auch, weil man da wirklich gezielt auf jeden Eigentümer zugehen muss und mit ihm sprechen muss. Und mir ist erstmal wichtig, auch das Verständnis der Eigentümer zu wecken, wie wichtig das für die Stadtgesellschaft ist, diese Flächen zur Verfügung zu stellen. Weil da, wo wir sie eben nicht bekommen, heißt es nachher, dass wir entweder in die Höhe müssen oder auf die grüne Wiese raus müssen. Und ich möchte die grünen Wiesen eher ungern antasten. Ja, es wird Arrondierung mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle geben. Aber auch da darf eben das Einfamilienhaus neben einem Mehrfamilien-, Mehrgenerationenhaus stehen. Das, finde ich, schließt sich nicht aus. Und es sollte halt immer in die Umgebungsstruktur auch passen und nicht irgendwie als angefügtes Quartier, das eigenständig ist, aber in sich überhaupt gar keine Gesellschaft oder ja auch mit der Umgebung keine Berührungspunkte stattfindet. Also ich möchte so einen offenen Raum, damit man viel auch in Kommunikation, Gespräch kommen kann, wenn man es denn möchte. Also ja, gerade nach Corona, glaube ich, haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, soziale Kontakte zu haben, und das kann man eben auch baulich abbilden.
Zu einer guten Wohnsituation gehört jetzt zum Beispiel gerade für Familien auch, dass auch die eben die Möglichkeit haben, ihre Kinder zum Beispiel in eine Kita zu schicken. Wir haben halt einen Erziehermangel. Was denken Sie, wie kann man diesen Beruf des Erziehers oder der Erzieherin in Hall attraktiver machen?
Also es hat immer mit den weichen Faktoren auch zu tun, ob man sich einen Arbeitgeber aussucht oder nicht. Und in Hall ist es ja so, man hat zum einen die privaten Trägerschaften und eben auch die Stadt hat eben als eigener Träger aktiv. Und da kann ich die Rahmenbedingungen ja durchaus attraktiv gestalten. Das heißt, ich schaue auch da in dem Bereich, wie funktionieren denn flexible Arbeitsplätze? Work-Life-Balance, ganz großes Thema ja auch, gerade in meiner Altersgeneration. Was kann ich da vereinbaren? Einfach mal so von den Soft-Facts oder Soft-Skills ein attraktives Angebot machen. Und umgekehrt auch schauen, wo kann ich denn nachqualifizieren? Wen habe ich denn da, der vielleicht Interesse hätte, doch auch in den Beruf einzusteigen? Und auch gerade Eltern, die in der Familiengründungsphase sind, da vielleicht auch mehr ins Boot mitzunehmen und auch anzubieten, ihr könnt auch eine Weiterbildung machen, damit ihr im Kindergarten unterstützend tätig sein könnt, bis man mal genügend Fachkräfte hat.
Es gibt ja auch insgesamt noch zu wenig Kita-Plätze, also man braucht nicht nur mehr Erzieher und Erzieherinnen, sondern auch mehr Kitas. Wie wollen Sie dafür sorgen?
Nee, das ist relativ simpel. Es muss Raum zur Verfügung stehen, wo die Kindergärten eingerichtet werden können. Und es gibt da müsste jetzt eigentlich jeden Moment oder bald veröffentlicht werden, den Kindergartenbedarfsplan hier in Schwäbisch Hall, aus dem man ja dann aus den Zahlen viel ableiten kann, wo geht's hin, wo brauchen wir. Mir ist auch wichtig, dass man das Ganze strukturell betrachtet, auch schaut, wo haben wir denn in den Teilorten Bedarf? Können wir ein Gleichgewicht herstellen? Auch nicht nur zentral hier in Hall, sondern wo braucht es denn wirklich überall Kindergärten? Und es muss nicht überall der Neubau sein. Und bis man dann mal, also wenn es der Neubau sein muss, habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, dann kann es auch übergangsweise, um eben diesen großen, akuten Bedarf zu decken, auch eine Containerlösung sein. Das hört sich erstmal Container sehr kahl und trist an, sind die aber heute gar nicht mehr. Den merkt man nicht mehr an, dass es Container sind. Da gibt es wirklich tolle Lösungen. Sowas darf aber wirklich nur zum Übergang sein, bis eben dann wirklich der richtige Raum zur Verfügung steht.
Also ist diese mehr Kita-Plätze, attraktiverer Erzieherberuf in Hall ganz groß bin auf der Agenda, weil bei Ihnen steht ja auch frühkindliche Bildung zum Beispiel groß auf dem Wahlplakat.
Ja, ist natürlich, also als Mutter von drei Kindern bewegt mich das natürlich auch. Ich habe das ja auch selber erlebt, wie das ist, eben auch auf dem Kindergartenplatz warten zu müssen und in der Theorie aber arbeiten gehen zu sollen. Also das zerreißt einen ja auch als Familie. Und das zu organisieren, also das aus eigenem Erlebnis raus weiß ich, was das für die Familien bedeutet, wenn sie da auch eine Unsicherheit haben. Alleine die Tatsache, dass wenn das Kind auf der Welt ist, nicht zu wissen, wann kriege ich einen Platz, kriege ich überhaupt einen Platz. Und der Arbeitgeber kommt und fragt nach, ja, wann fängst du denn an? Wir brauchen dich ja dringend wieder, auch weil er überall Fachkräftemangel herrscht. Es sind, ich glaube, die wenigsten, wo der Arbeitgeber momentan sagt, nee, bleib mal noch länger zu Hause, wir haben aktuell keine Arbeit für dich, das ist ja eher andersrum.
So viel aber jetzt erstmal zum Thema Wohnen. Wir sprechen hier im Störmelder gleich weiter mit Sarah Holzer.
Hier ist Radio Störfunk mit dem OB-Kandidatinnen-Check, heute mit Sarah Holzer von der SPD. Kultur ist jetzt ja langsam endlich mal wieder ein bisschen am Start, schon eine ganze Weile still. Natürlich haben trotzdem alle Kulturvereine gerade relative Probleme noch, wieder Fuß zu fassen. Wie wollen Sie die unterstützen?
Also ich sage immer, es gibt so diese große Kultur, die nach außen strahlt, über die Stadtgrenzen hinaus. Und dann gibt es auch noch die kleine Kultur, die eben so innerhalb der Stadtgesellschaft strahlt, wobei groß und klein relativ gemein ist, weil es ist tatsächlich nicht groß und klein. Und da differenziere ich gern eben so ein bisschen. Ich glaube, das, was nach außen strahlt, da ist viel Gutes schon passiert worden. Da ist ja auch schon wieder vieles im Prozess. Ne? Ich war jetzt auch endlich mal wieder auf meiner ersten Kulturveranstaltung bei Nathan der Weise. Das ist einfach unheimlich schön, wieder was erleben zu können. Und umgekehrt ist es mir ein absolutes Bedürfnis, gerade den Kulturtreibenden, die eben nicht die große Strahlwirkung haben, die zu unterstützen und mit denen auch, glaube ich, da ist ganz wichtig, einen runden Tisch oder einfach auch eine Gesprächsform mal anzubieten und mit ihnen zu reden, zu sagen, was braucht ihr denn jetzt akut, dass wir euch helfen können? Scheitert es am Raum? Was braucht ihr, um Veranstaltungen machen zu können? Liegt es an den Konzepten? Liegt es am Geld? Oder was konkret ist es, damit ihr wieder auf die Beine kommen könnt? Und wie können wir euch unterstützen? Was braucht ihr, damit ihr losstarten könnt? Natürlich weckt es Begehrlichkeiten und auch eine Form von Anspruch vielleicht, aber das auch mal offen zu thematisieren und auch mal ehrlich zu thematisieren, an was es denn so hängt, damit es dann auch losgehen kann und denen auch eine Bühne zu geben. Ich glaube, da ist einfach dieses Zuhören erstmal wahnsinnig wichtig und es muss schnell geschehen. Also das darf jetzt nicht so planerisch sein wie beim Bau, naja, jetzt fangen wir mal an. Nee, das muss jetzt passieren, das hätte schon passiert sein müssen. Und da bin ich auch schon in Gesprächen, also das mache ich ja schon. Und es sind ganz unterschiedliche Sachen, die einfach fehlen, damit man Veranstaltungen machen kann. Oftmals ist es der Raum, der eben dann auch Geld kostet. Oder der Veranstaltungsraum, der was kostet. Und dann muss ich auch die Verwaltung überlegen, wo können wir vielleicht auch was anbieten, wo eben mal nichts kostet. Oder wo wir vielleicht auch in Vorleistung gehen und dann später ja die Rechnung erst stellen. Also da gibt es Möglichkeiten, aber da muss erstmal ganz klar sein, was ist denn der Bedarf.
Kultur zieht auch Touristen an. 2016 waren circa eine Viertelmillion Touristen im Landkreis Schwäbisch Hall. Das ist jetzt natürlich der Landkreis und nicht ausschließlich die Stadt Hall. Aber ich gehe davon aus, dass eben auch ein großer Teil im Landkreis war wegen der Stadt Hall oder auch eben selbst in der Stadt Hall dann auch übernachtet hat. Es gab 500.000 Übernachtungen in dem Jahr im Landkreis. Was glauben Sie, wollen Sie den Tourismus noch mehr unterstützen oder glauben Sie, da gibt es eine Obergrenze?
Also so rein gefühlstechnisch gibt es da eine Obergrenze. Also ich finde immer, wenn die Stadtgesellschaft das Gefühl hat, von den Touristen überfordert und überfrachtet zu werden, dann ist definitiv ein Limit für mich überschritten oder eine Grenze überschritten. Also die Stadt, die Bürgerinnen und Bürger, die hier leben, die dürfen nicht das Gefühl haben, dass man sich nur um die Touristen kümmert, dass auch ja dieses Schreckszenario, die kommen von außen wie die Heuschrecken, fressen hier alles auf und hinterlassen Brachen für die, die hier leben und die sollen dann gucken, wie sie zurechtkommen, das darf definitiv nicht geschehen. Also das muss die Stadtgesellschaft auch tragen und aushalten können im positiven Sinne. Die dürfen in ihrer Lebensqualität nicht eingeschränkt sein. Und ich denke, der Tourismus wird sich verändern. auch das Thema, was ich mir gut vorstellen kann für Schwäbisch Hall, ist gar nicht mehr Tourismus, sondern die Touristen, die kommen, einfach auch länger hier zu halten. Also der Tagestourist oder der Halbtagestourist, dass der dann eben vielleicht doch 1, 2, 3 Nächte bleibt, aber nicht in Summe mehr werden, sondern dass die, die hier sind, einfach länger verweilen. Das hat ja dann auch im mit dem Thema auch Mobilität wieder zu tun. Ne? Jedes Mal herfahren, wegfahren, herfahren, wegfahren, sind ja auf die Menschen gerechnet, ist das ein wahnsinnig großer Verkehr. Und wenn eben einer dann doch 2, 3 Tage bleibt, dann ist da auf der Gesamtstrecke, die da liegen gelassen wird, ist da weniger los. Das ist ja auch nachhaltig.
Wie bringe ich jemanden dazu, dass er dann statt ein Abend 3 Abende hier bleibt? Weil ich denke, viele Leute kommen her, die gehen einmal auf die Treppe oder ins Globe. Am nächsten Tag schauen sie ein bisschen die Stadt an, fahren abends wieder heim. Genau. Wie bringen Sie den dazu, dass er eine Woche nachher kommt?
Eine Woche, glaube ich, wird schwierig. Also ja. Ich will Ihnen das, 2 Nächte fände ich schon mal sehr sympathisch. Freitag, Samstag wäre ja so ganz nett, vielleicht auch ein verlängertes Wochenende und einfach auch ein Angebotspaket zu schnüren, auch mit den Gastronomen. Wir haben das Freilandmuseum, da ist ja so viel drumherum, wo man einfach auch sagen kann, wir machen ein Paket, ein touristisches Paket, das wir anbieten. Das kriegt man eben ja in der Kombi, es gibt vielleicht unterschiedliche Pakete, auch die Gastronomie eben, dann geht man abends beim einen essen, am nächsten Morgen hat man den Brunch dann beim zweiten und da auch eine Vielfalt reinzubringen, um eben auch die, die kommen, gleichmäßig zu verteilen, was ja auch gerade, was wir durch Corona gelernt haben, auch sehr wichtig ist, dass das, was jetzt kommt, auch eine gleichmäßige Verteilung hat und eben nicht alle punktuell hier aufschlagen, nicht punktuell bei einem, sondern wirklich eine gute Verteilung und Durchmischung da ist und alle auch profitieren.
Wir sprechen hier im Mittagsmagazin Störmelder gleich weiter mit Oberbürgermeisterkandidatin Sarah Holzer. Der Störmelder um 12.44 Uhr mit Jonas und Seel am Mikrofon. Und wir haben heute im Rahmen des OB-KandidatInnen-Checks Sarah Holzer zu Gast. Wie sieht denn ein perfekter Tag in Schwäbisch Hall für Sie aus?
Wie ein perfekter Tag hier aussieht? Total vielfältig und unterschiedlich. Also ich hatte schon so viele perfekte Tage, seit ich hier bin. Ich weiß es gar nicht. Also morgens, also gerade Markttag, nehmen wir den Mittwoch, so wie es heute ist. Schön früh, früh aufstehen, jetzt relativ, ne? Aber früh raus auf den Markt, auch den Einkauf zu machen. Also allein, ich finde es wunderbar, wenn man hier auf den Markt geht, wie es dann schon duftet nach frischem Obst und Gemüse. Das ist echt toll. Den kleinen Einkauf erledigen. Jetzt momentan ist ein perfekter Tag, eben in Gespräche zu kommen, Termine wahrnehmen zu können, viel im Freien zu verbringen vor allem. Ja, auch im Restaurant draußen sitzen zu können, Mittagessen zu können, frühstücken zu können in gastronomischen Einrichtungen, das ist durchaus toll. Wenn ich jetzt Wochenende noch so ein bisschen mit reinnehme, dann ist es, wenn dann die Arbeit mal abgeschlossen ist, dann auch mit den Kindern was unternehmen. Also am Samstag, ich konnte leider nicht mit, da sind sie auf die Minigolfinsel gegangen, Minigolf spielen. Sowas ist dann auch, das gehört für mich dann auch zum perfekten Tag, ja.
Wie bei allen OB-Kandidaten und Kandidatinnen geht es auch viel um Bürgernähe. Sie sind da auch vorne dabei. Wie konkret wollen Sie Bürger in Entscheidungen des Gemeinderats und des Oberbürgermeisters oder Oberbürgermeisterin mit einbeziehen?
Also klar, vorneweg ist für mich einfach das Hauptorgan der Stadtverwaltung ist einfach der Gemeinderat. Der entscheidet zum Schluss, der hat die Hoheit darüber. Wichtig ist eben, dass im Vorfeld, bevor Themen entschieden werden, mit den Bürgerinnen und Bürgern gesprochen wird und auch Beteiligungsformen angeboten werden, weil ich sage, das sind ja alles auch Fachexperten auf ihrem Gebiet. Und wenn die sich beteiligen, da kommt unterm Strich im Normalfall was Besseres raus, wie wenn man sie nicht beteiligt hat. Oder es werden auch Dinge eingebracht, die man vielleicht gar nicht so berücksichtigt hätte oder gar nicht auf dem Schirm auch hatte. Und da gibt es ganz unterschiedliche Formen, die Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Es kann gezielt an Projekten sein, zu beteiligen, über Foren oder auch über Arbeitsgruppen. Man kann Lose einladen und sagen, jeder, der will, darf teilnehmen. Umgekehrt kann man auch ganz klar sagen, nein, das will ich nicht. Ich möchte auch, dass die Bürgerschaft repräsentativ vertreten ist und spricht auch gezielt eben dann die unterschiedlichen Gruppierungen auch an und sagt, ich fände es super, wenn du da auch dabei bist. Und das ist eher so dieses, wo ich hin möchte, einfach auch die, die sich wohlfühlen, die das, den Eindruck haben, ich habe jetzt eher nichts dazu beizutragen, ist alles in Ordnung für mich, die möchte ich genauso dabei haben, wie die, die sich nicht trauen. Und davon gibt es, glaube ich, ganz viele, die das gar nicht für sich erkannt haben, dass sie sich auch beteiligen dürfen und können. Und das ist intensiv, das ist mühsam, das braucht sehr viel Gespräch und das hat auch mit Zuhören zu tun. Eben auch dieses aktive Zuhören. Wenn ich jemandem zuhöre, dann möchte ich auch, dass mein Gegenüber weiß, ich nehme das auf, ich nehme das mit und das ist nachher auch Teil meiner Entscheidung, die ich da treffe. Und auch wenn nachher das Ergebnis ein anderes ist, wie die Einzelperson sich am Anfang vorgestellt hat, da denke ich, ist einfach wichtig, dieses ich werde ernst genommen.
Ist es nicht ein extrem hoher Aufwand bei jedem
Definitiv.
Großen Projekt? Weil, also für mich klingt es natürlich alles schön und gut, aber im Endeffekt gibt es ja auch trotzdem die repräsentative Demokratie, genau. Es gibt den Gemeinderat und man muss nicht für jedes Projekt im Endeffekt alle Bürger befragen und einladen zu einer großen Versammlung, um darüber zu debattieren.
Genau, man muss es nicht bei allen Projekten machen. Deshalb habe ich vorgeschaltet, und da auch wieder Bürgerbeteiligung, das Leitbild. Also es gibt ja ein Leitbild für Schwäbisch Hall, das geht bis 2025. Das möchte ich evaluieren, schauen, wo ist noch was zu tun. Und dann möchte ich das fortschreiben bis 2035. Und damit schafft man schon mal einen Rahmen. Damit steckt man klar ab, wo soll es denn lang gehen mit der Stadt? Was wollen wir denn alle? Und das ist einmal ein sehr intensiver Prozess für alle, die teilnehmen. Das ist auch über eine Bürgerbefragung. Da werden alle Haushalte befragt. Da darf jeder mitmachen und kann jeder und soll jeder mitmachen. Und dann gibt es nochmal einzelne Themenfelder, wo man dann intensiver mit einsteigt, auch mit Fachexperten von außen, um eben dieses Leitbild dann gemeinsam zu schreiben, das zum Schluss ja dann vom Bürgermeister und oder der Oberbürgermeisterin und dem Gemeinderat beschlossen wird. Das ist schon mal der Orientierungsrahmen. Und da drin gibt es einfach Kernprojekte, wo man auch sagen kann, okay, wenn es da jetzt in die konkrete Planung geht, da ist es einfach wichtig, dass die Bürgerschaft mitgenommen wird. Also gerade Hahlplatz, ne, ist so ein Thema. Oder auch Jugendbeteiligung. Ich will die Jugend einbinden. Es gab ja einen unheimlich tollen Jugendprozess ja schon 2017. Und ich kenne das aus Herrenberg nicht anders, dass man die Jugendlichen nicht auch beteiligt und dass die zum Beispiel auch immer eine Delegation haben, die zum Haushalt spricht, die Stellung bezieht und sagt, Mensch, das, was ihr da vorhabt, finden wir gut oder das finden wir nicht gut. Aber dass man auch dazu sprechen darf. Und ja, sehr intensiv. Wie gesagt, man muss das nicht zu allen Projekten machen. Aber es ist durchaus sinnvoll, dieses Instrument gut zu nutzen.
Was würden Sie von einer klimaneutralen Stadt Schwäbisch Hall halten?
Grundsätzlich sehr positiv und ist eine große Herausforderung, ja? Wieso nicht?
Glauben Sie, es ist in relativ naher Zukunft realistisch und wie würde man da hinkommen?
Ich glaube, man kann das leisten. Und das ist auch realistisch. Das ist eben auch nur die Frage, wie viel Energie man jetzt direkt reinstecken möchte und ob man sich, wenn man jetzt sehr intensiv in diesen Prozess geht, nicht eventuell was vertut, weil sich gerade ganz viel Bewegung grundsätzlich im Thema Klimaschutz ist und man vielleicht dann auch Elemente und Technologien, die morgen kommen, also die wirklich kurz vor der Marktreife sind, dann gar nicht so implementieren kann oder dann später nur mit großem Aufwand. Also denke ich, ist absolut machbar. Wie gesagt, das ist die Frage, wie viel Kraft und Energie man unmittelbar reinstecken möchte, aber man kann das ja auch planen, das kann man ja auch im Rahmen, also mein Klimaschutz muss man ja sowieso und dann kann man auch sagen, die Klimaneutralität, man macht einen Fahrplan, dass man da auch hinkommen kann. Ich finde immer so ad hoc, jetzt von heute auf morgen, ist für alle einfach wahnsinnig schwierig und auch kostenintensiv, wenn man sich einen Fahrplan auferlegt und sagt, okay, da wollen wir hin. Über diese Schritte in dem Zeitraum, dann ist es für alle auch handelbar und greifbar.
Aber also für mich klingt es natürlich einerseits realistisch, was Sie sagen, aber andererseits auch ist es ein bisschen so, vorne wegschieben, oder?
Wie vorne wegschieben?
Also warten auf Technologie, die irgendwann demnächst kommt.
Nee, es kann nein, ich will nicht auf die, danke, gute Frage. Ich will nicht darauf warten, dass sie kommt. Ich meine das in Bezug auf wie viel Energie will ich darin da rein investieren, ist morgen, um zu, also wirklich tatsächlich morgen zu beginnen und sagen, wir setzen um. Der Planungsprozess und das Umsetzen kann ja durchaus jetzt schon beginnen. Nur dieses wirklich alle Energie jetzt reinzustecken, finde ich, da können wir uns was vertun. Ich möchte es dann lieber auch ein Stück weit geplant und in Etappen machen, als jetzt sofort umzusetzen. Also so als Beispiel, Gegenbeispiel hat gar nichts damit zu tun, macht es aber ein bisschen anschaulicher, ist das Thema, wenn dann von gefühlt, natürlich nur gefühlt, von heute auf morgen kommt, so in allen Kindergärten hat man jetzt einen Rechtsanspruch auf die Ganztagesbetreuung, wie das damals kam. Da standen alle da, waren total überfordert, weil man gar nicht wusste, was man machen soll und wo jetzt die Kindergartenplätze herkommen sollen und die Erzieher herkommen sollen. Hätte man gesagt, okay, wir machen das jetzt stufenweise, so wie es mit den Ganztagesgrundschulen ist, zu sagen, okay, da ist der Planungshorizont, bis dahin wollen wir es umgesetzt haben und das sind die Zwischenschritte. Dann kann man da auch eben das, was in der Zwischenzeit passiert, nutzen, um das positiv voranzubringen. Das meinte ich damit.
Wo würden Sie die Lebensqualität in Schwäbisch Hall auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen?
10 ist ganz oben.
Ja.
Doch sehr weit oben, also bei 8 bis 9 definitiv. Wobei nicht überall. Also es ist, muss man auch differenziert betrachten, was versteht man unter Lebensqualität. Und in manchen Bereichen gibt es eine sehr hohe Lebensqualität, in anderen Bereichen, sage ich da, sind wir bei 3, 4, ja.
Können Sie mal ein Beispiel für beides nennen?
Also, was das gesellschaftliche Leben hier angeht, dieses gesellschaftliche Miteinander, das sind wir definitiv bei weit oben, bei 8, 9. Auch die Möglichkeiten, die man hier hat, auch, also das heißt auch in der Bildung, Schule, Bildungsvielfalt ohne Ende, ist echt toll. Das kenne ich wenige Kommunen in der Größe, die so ein tolles Angebot haben. Da sind wir echt ganz weit oben. Und umgekehrt gerade, wo es Nachholbedarf aus meiner Sicht gibt, ist das Thema Infrastruktur, Nahversorgung. Da ist einfach, ja, die Kindergärten, die fehlen. Da ist Aufholbedarf auch. Haben wir überall einen Lebensmittelmarkt? Wie wurde denn aufgesiedelt? Ist da eine Zersiedlung da? Da ist schon, ja, wo es auch für mich, wo es auch bei 3, 4 eher ist, ist das Thema für die Jugendliche und auch jungen Erwachsenen haben die Räume, wo sie sich aufhalten können und sich nicht gestört fühlen im Stadtbild. Also mir hat eben ein Jugendlicher gesagt, wissen Sie, wenn ich am Kocher bin mit meinem Skateboard, da komme ich mir als Störfaktor vor in diesem Hochglanzmagazin. Und dieses Gefühl, finde ich, dürfen Jugendliche gar nicht haben. Und das ist was, wo ich ganz großen, da fehlt es für die Jugendlichen auch an Lebensqualität.
Und das ist dann eine der Dinge, die Sie auf jeden Fall umsetzen möchten.
Ja, oder? Genau.
Was wird sich denn noch alles ändern in den nächsten 8 Jahren, falls Sie wirklich Oberbürgermeisterin von Hall werden? Nicht reden, handeln ist ja auch Ihr Motto.
Genau. Genau. Ein großes Thema ist für mich auch das Thema die Digitalisierung. Also nicht nur die Digitalisierung für die Bürgerschaft, was sehr wichtig ist, sondern auch die Digitalisierung der Verwaltung. Das habe ich ja vorher mit dem Bürgerservice bauen, ja schon angesprochen. Und da gibt es ganz, ganz viel Potenzial. Also ich würde die Verwaltung digitalisieren, dass eben es ganz einfach ist, auch online seinen ganzen Bürgerservice, den man so hat, abzurufen, auch für Gewerbetreibende, dass das alles digital und vor allem niederschwellig und barrierefrei funktioniert. Ich hatte ein Erlebnis eben mit, ich brauchte eine Genehmigung, eine Standgenehmigung. Dann hatte ich irgendwann das PDF, das man dafür braucht. Das musste ich aber immer noch ausdrucken, händisch ausfüllen, wieder einscannen und zurückschicken. Das ist weder barrierefrei, noch ist es modern, noch ist es nachhaltig. Und da ist einfach wahnsinnig viel Potenzial. Da würde ich ansetzen, auch eben um Effizienz in der Verwaltung zu schaffen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sich mal um ihr Kerngeschäft kümmern können, für das sie da sind und sich nicht mit irgendwelchen Verwaltungsabläufen rechts und links aufhalten müssen, die man eben auch durch einen digitalen Prozess gestalten kann.
Zum Abschluss haben wir jetzt noch eine Art kleines Fragespielchen vorbereitet und das Ganze funktioniert so, wir beginnen einen Satz und Sie sind dann aufgefordert, den zu beenden und auch relativ kurz sich zu fassen.
Genau. Wenn ich Oberbürgermeisterin werde, als allererstes gehe ich Folgendes an.
Die Jugendbeteiligung.
Ich bin eine kompetente Oberbürgermeisterin, weil
ich unheimlich viel an Wissen und Erfahrung mitbringe.
Und zum Abschluss für Schwäbisch Hall wünsche ich mir,
dass die Qualität, die Lebensqualität so bleibt, wie sie ist oder sogar noch besser wird.
Dann auf jeden Fall, Frau Holzer, vielen Dank für Ihr Kommen.
Sehr gerne.
Morgen geht es dann weiter im OB-Kandidatinnen-Check mit Dr. Andreas Baum. Jetzt aber erst mal ein bisschen Musik.